haben am letzten Montag haben wir unseren lieben Bruder Herbert verabschiedet. Es war die Abdankung und es ist schön zu wissen, dass man sich wieder sieht. Es ist ein wunderbarer, realer Trost und ja, es ist für mich immer wieder ein neues, ich bin immer wieder von Neuem überwältigt, wie real und wie gut Gott ist. Bei allen Herausforderungen und Stürmen, die man im Leben erfährt und erlebt, da ist er dieser Anker, diese Realität. Und es ist ja nicht einfach eingebildet oder wir denken nicht einfach positiv, sondern wir erfahren das, wir erleben das. Und ich möchte mit euch heute weitermachen. Wir haben diese Serie begonnen über das Wort Gottes. Die Serie heißt »Das Licht auf meinem Weg«. Und ich habe euch das letzte Mal gesagt, dass es heute der letzte Teil sein wird. Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das einhalten kann oder nicht. Ich entscheide das vorzu. Ja, weil es ist wirklich so mit dem Wort Gottes, wenn man da irgendwo einmal hineintaucht, dann gehen so viele Türen auf, da gehen so viele Bereiche auf und man kann ein Thema nicht fertig behandeln. Das geht gar nicht. Nicht bei Gott. Gut, aber so lasst uns heute etwas weiterfahren in dieser Serie, wo wir über die Bibel gesprochen haben, über das Bibellesen, weil ihr erinnert euch, das Ziel ist ja auch, euch als Gläubigen zu helfen, einen Zugang zu finden zu diesem Wort. Weil es ist nie die Idee gewesen, dass wir einfach von YouTube oder von dem, was andere mit Gott erlebt haben, oder wie sie die Dinge sehen, dass wir nur davon leben, sondern dass wir wirklich persönlich auch einen Zugang zur Schrift bekommen. Natürlich ist diese Schrift sehr umfangreich und langweilig ist die Bibel nur, wenn sie im Gestell steht, wie ich vor kurzem gehört habe. Aber sobald du sie aufschlägst und beginnst zu forschen und diesen Zugang gefunden hast, da erlebst du, wie das Wort Gottes in deinem Inneren, in deinem Denken, in deiner Seele, in deinem Herzen eine Kraft entfaltet. In den Sprüchen heißt es sogar, dass das Wort Gottes Medizin ist für deinen Leib. Also auch eine Auswirkung auf deinen Körper hat. Und glaub mir, das ist viel, viel mehr als einfach, ja, ein Christ sollte die Bibel lesen. Eigentlich musst du gar nichts. Gott liebt dich so, wie du bist. Und er liebt dich nicht mehr, wenn du mehr Bibel liest. Aber für dich ist es gut, wenn du diesen Zugang entdeckst und merkst, wow, da ist ja eine solche Welt, die sich mir eröffnet, wenn ich diesen Zugang zu Gottes Wort habe. Und das ist es, was wir tun wollen, wo ich versuche, euch auch ein bisschen zu unterstützen und zu helfen. Und ich habe ganz spannende Rückmeldungen bekommen von Leuten, wo genau das geschieht, wo zum Teil gesagt haben, hey, ich habe seit langer Zeit keine Bibel mehr lesen können und ich habe diesen Zugang wieder gefunden. Oder jemand, der sagte, weißt du, es war genauso, wie du sagtest, wenn ich die Bibel geöffnet habe, habe ich mich immer angeklagt gefühlt. Und das ist auch verschwunden. Also ich glaube mit euch zusammen, dass ihr hier wirklich diesen Zugang alle bekommt auf eine sehr gute Art und Weise. Gut, und die Bibel hat so viel zu sagen auch über sich selbst. Und etwas von dem, was sie sagt, ist, dass sie ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Wir schauen uns das ein andermal noch genauer an. Aber da habe ich gemerkt, manchmal müssen wir in unseren Denkprozessen regelrecht gestört und unterbrochen werden. Kennt ihr das? Wir haben manchmal so Pfade, auf die wir uns begeben, Pfade des Selbstmitleids, Pfade der Negativität und da braucht es das Wort Gottes, das dich regelrecht herausreißt und dich einmal unterbricht in diesen destruktiven Gedankengängen und dich auf einen anderen Weg führt, wo dir das wieder vor Augen geführt wird, was Gott gesagt hat über dich, was er über dein Leben ausgesprochen hat. Und siehst du, und so ist das Wort Gottes wie ein Hammer, das Felsen zerschmettert. Und es will in dir etwas bewirken, es will in dir Frucht tragen. Wir haben, vielleicht kannst du mal die erste Folie zeigen, wir haben ein paar Mal uns diese drei Punkte angesehen, wie wir das Wort Gottes in uns aufnehmen können. Und der erste Punkt war das schlichte, einfache Bibellesen, wo wir uns einmal hineinbegeben in den Text, wo wir anfangen, die Bibel aufzuschlagen und wir lesen sie. Das zweite war, die Bibel zu studieren, wo wir uns mit, ich sag's mal, mit vielleicht mit theologischen Themen auch auseinandersetzen. Dazu gehören Dinge wie Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, die dritte Sprache. Dazu gehört die Geschichte Israels. Dazu gehören Städte, die Kultur, die damalige Zeit, alles. All das hilft uns, einen Zusammenhang, ein großes Bild zu bekommen. Das Alte Testament ist die Geschichte Israels. Also wenn wir das Alte Testament studieren, ist dieses große Bild beschreibt, wie alles angefangen hat und wie sich die Geschichte Israels entwickelt hat. Wir haben auch gesehen, dass all das auf mehreren Ebenen stattfindet. Aber dieses ganze Studium hilft mir, einen Kontext, einen Rahmen zu bekommen. Aber das, worum es dann am Ende wirklich geht, ist, dass dieser Same des Wortes Gottes in dein Herz hineinkommt und etwas bewirkt. Studium ist für mich ein Hobby, das ist sozusagen die Beilage und ich liebe es, die Bibel zu studieren, die Geschichte der Bibel, auch verschiedene Theologien zu studieren. Ich habe gerade einen Kurs, den ich mache über die Bergpredigt. Und ein Teil dieses Studienkurses handelt davon, wie diese Predigt zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Gruppen ausgelegt wurde. Wie wurde die Bergpredigt im Mittelalter verstanden? Frühe Mittelalter, von den Mönchen. Wie wurde die Predigt von Luther verstanden, von den Wiedertäufern und so weiter. Und das sind Dinge, die sind interessant, die sind für deinen Kopf gedacht, aber am Ende sind sie, wie gesagt, nur der Rahmen. Es ist Nahrung für meinen Verstand. Aber das, was wirklich zählt, das, wo es wirklich darauf ankommt, ist, dass das Wort Gottes in deinem Herzen landet. Weil Jesus hat beschrieben, dass dieses Wort nicht einfach Theorie ist oder ein Konzept, sondern er hat gesagt, das Wort ist ein Same. Und dieser Same, wenn er in deinem Herzen ankommt und aufgeht, wird Frucht hervorbringen. Und das ist etwas, das wir erfahren können, das wir erleben können. Jeder, der schon einmal in einem Wasserbad des Wortes war, weiß, welche reinigende Kraft das Wort Gottes hat. Stimmt's? Also, dieser dritte Punkt, die Bibel auf dein Herz zu schreiben. Ich möchte Jeremia 15, Vers 16 lesen. Wir wollen uns heute etwas mit diesem Thema beschäftigen, wie das Wort Gottes in dein Herz hineinkommt. Jeremia 15, Vers 16. Da sagt der Prophet, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Heerscharen. Nochmals, er sagt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Siehst du hier, dass dieser Prophet darüber redet, dass die Worte viel mehr sind als einfach Konzepte oder Ideen. Er hat eine solche Sehnsucht danach, das Reden Gottes zu hören, das Reden Gottes in sich aufzunehmen, dass er sagt, wenn ich Worte von dir gefunden habe, dann habe ich sie gegessen. Das heißt verinnerlicht, verzehrt, in mich aufgenommen. Da war eine Leidenschaft da für das Reden Gottes. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn Gott spricht, dass es etwas in dir bewirkt, das so stark, so kraftvoll ist, das mit nichts anderem zu vergleichen ist. Und ich glaube, gerade in charismatischen Kreisen ist es wichtig, dass wir nicht nur den Wind des Geistes spüren wollen, sondern dass wir verstehen, es braucht das Wort und den Geist. Du wirst auch, wenn du eine Person bist, die vielleicht eine Neigung hat hin zum Prophetischen, für dich ist es gerade wichtig, dass du gewurzelt bist im Worte Gottes. Und natürlich möchten wir, dass beides seine Kraft entfaltet in unserem Leben, das Wort und der Geist Gottes, die wir eigentlich nicht trennen dürfen. Aber lasst uns einmal einen kurzen Blick auf Ephesus werfen. Die Gemeinde in Ephesus, die hat, wird ja in der Offenbarung auch beschrieben, diese sieben Sendschreiben, wo Jesus diese Gemeinde anspricht oder sie beurteilt, sie richtet. Und Ephesus liegt in der heutigen Türkei an der Westküste und ist eigentlich die Gemeinde, von der wir am meisten oder sehr viel wissen. Die Apostelgeschichte redet über die Tätigkeit von Paulus in Ephesus. Dann der Epheserbrief selbst ist an diese Gemeinde gerichtet. Dann haben wir die beiden Timotheusbriefe, die eigentlich auch an die Leiterschaft der Gemeinde in Ephesus gerichtet sind. Und wir haben noch diesen Abschnitt in der Offenbarung, wo über Ephesus gesprochen wird, wo Jesus zu den Leitern, zu der Gemeinde in Ephesus spricht. Die Gemeinde in Ephesus war in etwas sehr stark. Sie haben das Wort sehr genau genommen. Sie hatten starke Lehre. Die Kirchengeschichte geht sogar davon aus, dass der Apostel Johannes in Ephesus war. Und deshalb womöglich sogar Maria bei ihm war, weil er sich ja um sie gekümmert hat. Eusebius hat darüber geschrieben. Aber der Punkt ist, dass selbst Jesus sagt, ihr habt die als Apostel erkannt, die behaupten, sie seien Apostel und es nicht sind. Also sie waren genau mit der Wahrheit. Da war ein hoher Standard an Lehre, eine hohe Liebe zur Wahrheit. Und interessant ist, dass Paulus in seinem Brief an die Ephesergemeinde genau dieses Gebet betet, von dem wir schon oft geredet haben, wo er sagt, Herr, gib ihnen den Geist der Weisheit, gib ihnen den Geist der Offenbarung, der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Erleuchte du die Augen ihres Herzens. Weil er wusste, es genügt nicht, gut Bescheid zu wissen. Ich will das den Ephesern nicht unterstellen. Ein Punkt, auf den ich hinaus will, ist der. Paulus, der ein solches Wissen hatte, der die Bibel, das Alte Testament in- und auswendig kannte, wusste, dass es mehr braucht, als einfach den Text zu verstehen oder sich Wissen anzueignen. Er wusste, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden müssen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er wusste, dass es das Werk Gottes ist, dich in etwas einzuweihen, das du mit deinem Verstand nicht erkennen kannst, aber das du in deinen Herzensaugen sehen kannst. Und dass er derjenige ist, der diese Herzensaugen öffnet. Siehst du, wenn wir darauf vertrauen, dass wir so intelligent sind, ein so großes Bibelwissen haben, so viel Verständnis und Erkenntnis haben, wir denken, deshalb bin ich ein bisschen über dem Durchschnitt, dann bist du schon auf dem Abstieg. Es ist gut, wenn du dir Erkenntnis aneignest und wichtig. Aber am Ende ist es der Heilige Geist, der dir ein Wort eröffnet. Und dafür hat Paulus immer wieder gebetet. Dafür hat er gerungen. Das ist das, was wir auch für die Gemeinde beten. In unseren Gebetszeiten. Herr, öffne die Herzen, die Augen ihres Herzens. Auch für mich selbst. Weil zu erkennen, etwas zu sehen, wie wir sehen sollen, hat eine solche Kraft und bringt eine solche Freiheit in dein Denken und in deine Seele hinein. Nun, wir haben diesen dritten Punkt am Anfang gelesen, die Bibel auf dein Herz schreiben. Und lass mich dir die Frage stellen, wer schreibt das Wort Gottes auf dein Herz? Wer macht das? Das ist ja gut, sind wir da. Da kann ich mal... Lass uns hier eine ganz kurze Antwort geben. In Jeremia 31, Vers 33 haben wir einen Teil, einen ersten Teil der Antwort. Jeremia 31, Vers 33. Da heißt es, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es gibt andere ähnliche Schriftstellen, wo Gott Bezug nimmt auf den neuen Bund und er sagt, ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Also du siehst, dass Gott einen ganz wichtigen Anteil darin hat, das Wort, sein Gesetz, sein Wesen, seine Natur in dich hineinzulegen. Und das beginnt mit der neuen Geburt. Also Gott hat einen Anteil. Die zweite Stelle, und sie sind, wie gesagt, es gäbe mehr, aber wir beschränken uns hier. Mein Sohn, Sprüche 3, Vers 1. Sprüche 3, Vers 1. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel. Also hier wird der Leser aufgefordert, nimm diese Worte, bewahre sie, häng sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Vielleicht kannst du mal die zweite Folie zeigen. Wie schreiben wir Gottes Wort auf unsere Herzen? Mach mal einen Punkt weiter. Ist durch das Nachdenken. Wenn wir Gottes Wort lesen, und es gibt bestimmte Stellen, wir schauen uns dann nochmal an, wie wir die finden, aber es gibt bestimmte Stellen, wo du spürst, das spricht mich an, das redet zu mir. Die ganze Diskussion, ja, gehöre ich Gott, gehöre ich ihn nicht, hey, fang in der Bibel an. Da redet er zu dir. Und dann gibt es diese Stellen, die dir ein bisschen wie entgegenkommen, du spürst, es löst etwas aus in dir. Wer kennt das? Also ich denke, die meisten von euch. Und das ist dieser Moment, wo wir anfangen, über das Wort Gottes nachzusinnen. Wo wir aufhören mit Weiterlesen, wo wir stoppen. Wo wir vielleicht aufstehen und rumlaufen in der Wohnung oder wo immer du bist und nachdenken über das, was er hier zu mir spricht. Das Meditieren, das christliche Meditieren, wo wir Gottes Wort ins Zentrum stellen, wo wir uns füllen mit seiner Wahrheit. Geh mal zum nächsten Punkt. Wie wird Gottes Wort auf dein Herz geschrieben? Durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Es ist nicht nur meine Meditation, sondern es ist das Werk seines Geistes in mir, wo ich die Dinge plötzlich erkenne und denke, wow, wow, wow. Das ist nicht mein Verdienst, sondern sein Wirken. Und ein dritter Punkt ist auch, wenn wir Täter des Wortes sind, erleben wir, dass Dinge sich uns einprägen, wo wir das Wort nicht nur hören, damit wir es erkennen, sondern wir geben uns dem Wort hin. Ich gehorche dem, was ich erkannt habe. Ich folge dem, was ich erkannt habe. Weil Jesus nachzufolgen bedeutet, ich mache ihn zu meinem Herrn. Wenn er mein Herr ist und sein Wort redet zu mir, dann will ich unter die Herrschaft dieses Wortes kommen. Gerade dann, wenn ich es erkenne in meinem Herzen, kommt mit dieser Erleuchtung, mit diesem Verständnis, nicht nur der Genuss der Freiheit, sondern auch eine Verantwortung, in diesem Licht zu laufen. Gehen wir einmal zu Markus Kapitel 4. Markus Evangelium Kapitel 4 und lesen ab Vers 14. Das ist das Gleichnis vom Sämann. Dieses Gleichnis kommt in Matthäus, Markus und Lukas vor. Und wenn wir die drei Erzählungen vergleichen, dann bekommen wir ein ganzes Bild. Ich komme nochmal darauf zurück. Aber lesen wir hier Markus 4, 14. Da heißt es, der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Also dieses bekannte Gleichnis vom Sämann, wir haben hier die Erklärung von Jesus gelesen, wo er beschreibt eben dieser Sämann, der das Wort des Reiches austeilt. Und wie dieser Same auf verschiedene Böden fällt. Und er sagt, schau, obwohl der Same gut ist, gibt es bestimmte Böden, wo keine Frucht entstehen kann. Aber der gute Boden ist der Boden, der Frucht hervorbringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Passage, die spricht mich immer wieder an und sagt, Herr, hilf mir, ein Herz zu kultivieren, ein Herz zu pflegen, das Frucht hervorbringt. In Lukas 8, 15, das ist dasselbe Gleichnis von Lukas erzählt, da sagt er im letzten Vers Folgendes. Lukas 8, 15, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Was ist der Unterschied zwischen dem Herzensboden Nummer 4 und den anderen? Hier haben wir gelesen, dass er sagt, dass die Frucht bringen mit Ausharren. Mit Ausharren. Warum steht Ausharren hier bei Lukas 8,15? Weil derjenige, der Herzensboden Nummer 4 hat, genau den gleichen Dingen begegnet wie die anderen drei. Er hat genau dieselben Herausforderungen. Herzensboden Nummer 4 ist nicht der, der einfach ein so gutes Herz hat, dass er gar keine Herausforderungen mehr hat. Dein Herz kann perfekt sein, du wirst dennoch in diesem Leben Herausforderungen haben. Ich habe mal von diesen drei Evangelien das alles herausgeschrieben, was diese Herausforderungen waren, die das Wort erstickt oder unwirksam gemacht haben. Kannst du mal die Folie zeigen? Super. Das erste war kein Verständnis. Das heißt, sie haben nicht verstanden, was sie gehört haben. Mein Volk geht zugrunde aus einem Mangel an Erkenntnis. Das zweite war Bedrängnis. Dieses Wort, das da im Griechischen steht, Bedrängnis, ist Druck in jeder Form. Der Druck des Lebens. Der Druck deiner Gedanken, deiner Seele, deiner Wahrnehmungen. Ist Bedrängnis. Verfolgung um des Wortes willen. Ist Ablehnung aufgrund deines Glaubens. In der Familie begegnen kann, in der Gesellschaft begegnen kann. Anstoß zu nehmen. Wie viele kennen die Kraft des Anstoßes? Wie man sich plötzlich über etwas so aufregen kann oder so verletzt sein kann oder so unter Druck geraten kann, dass man anfängt, irrational zu denken und zu handeln. Das sind alles Menschen. Anstoß. Die Sorgen der Zeit. Ich brauche gar nicht viel dazu sagen. Betrug des Reichtums. Begierde nach den übrigen Dingen. Das sind so Listen, die sind offen. Und sogar was Positives, Vergnügungen des Lebens. Und mein einziges Ziel ist immer nur Vergnügen, Spaß und nochmals Vergnügen, nochmals Spaß. Es kann das Wort Gottes in deinem Leben unwirksam machen. Nun, derjenige mit dem Herzensboden Nummer 4, der hat all das überwunden, indem er festhielt an seinem Wort. Alles, was gegen uns kommt, hat diese Kraft, uns abzulenken. Hat diese Kraft, diesen Fokus auf den Schmerz, auf das Negative zu richten. Auf das, was uns da, wo die Seele hinzieht. Manchmal sind das so Abwärtsspiralen. Aber weißt du, dass dieses Wort Kraft hat? Das Wort, das wir in uns aufnehmen, Kraft hat. Uns zu überwinden macht. Und das ist der Anteil, den ich mitbringe. Wo ich sage, Vater, und ich möchte meine Augen auf dein Wort gerichtet halten. Und das kannst du. Weil wenn Gott sagt, du kannst es, dann gibt es eine Gnade dafür, das zu tun. Wirst du leiden? Ja, manchmal. Wirst du im Leid bleiben? Nein. Aber solche Schritte, wo ich sage, Herr, und ich will meine Augen auf dich gerichtet halten. Wie schnell sind wir irgendwo auf einem negativen Pfad innerlich? Sieh mal, ich sage, und zurück, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 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 Wie fühlt sich Offenbarung an? Ich habe mal versucht, das in Worte zu fassen. Wie fühlt sich Offenbarung an? Lass mich das so beschreiben. Du gehst zum Wort Gottes. Du findest etwas, das dich anspricht. Du nimmst dieses Wort und trägst es. Trägst es in deinem Herzen, trägst es in deinen Gedanken, trägst es in deinem Mund. Und dann kommt dieser Moment, wo der Heilige Geist das Licht anschaltet. Weißt du, was dann geschieht? Dann fühlt sich das an, als ob nicht mehr du das Wort trägst, sondern das Wort trägt dich. Es trägt dich. Es ist dieser Rückenwind, dieses Puh, wow. Plötzlich ist da dieser Friede. Was ist das? Der Geist der Offenbarung. Deshalb in deiner Not, du das Angesicht des Herrn suchst, fragst nach diesem Wort, dieses Reden Gottes suchst und er spricht, plötzlich wirst du getragen. Er trägt dich. Kenneth Hagin hat ja sehr viel über Glauben geschrieben und gepredigt und gelehrt. Und da gibt es ein Statement, das für mich zentral ist. Ich habe manchmal gedacht, ich hätte eigentlich nur das wissen müssen. Spaß beiseite, aber das ist wirklich so fundamental, das so viel Druck auch wegnimmt in diesen ganzen Glaubensfragen. Er hat nämlich gesagt, wenn das Licht des Wortes Gottes in dein Herz hineinkommt, dann ist der Glaube da. Aber das ist nur so nebenbei. Ja, vielleicht noch ein letzter Gedanke. Können wir das Maß der Offenbarung oder des Erkennens mit dem Herzen, man kann das ja unterschiedlich bezeichnen, können wir das beeinflussen? Oder ist das die Souveränität Gottes? Können wir dieses Maß beeinflussen? Oder hat halt Gott der etwas lieber als der? Einerseits, ja, es ist das Werk des Heiligen Geistes. Andererseits gibt es bestimmte Haltungen, gibt es bestimmte Verlangen, die wir haben können, die irgendwie anziehend wirken auf Gott. Eine Haltung ist die Demut. Dem Demütigen gibt Gott was? Gnade. Mit einem Herzen der Demut zu ihm zu kommen, mit einem Herzen der Demut ins Wort Gottes hineinzugehen, zu sagen, Herr, ich habe zwar meine Überzeugungen, aber ich möchte formbar bleiben. Ich möchte belehrbar bleiben. Es ist kein Zeichen von Reife, wenn wir einfach immer alles besser wissen. Es ist kein Zeichen von Reife, wenn wir allen beweisen können, dass sie falsch sind. Und da, wo wir ein Herz der Demut pflegen, und ich weiß, es gibt viele falsche Vorstellungen davon, was Demut ist, vielleicht ein andermal, aber dieses Herz der Demut zu pflegen, wird dich attraktiv machen für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Inneren. Paulus hat ja dafür gebetet, dass ihre Herzensaugen erleuchtet werden. Auch das ist ein Anteil, den wir mitbringen, wo wir begehren, ich möchte erkennen, ich möchte sehen. Das ist eines der wichtigen Gebete, die wir für die Gemeinde beten, für dich, für deine Familien. Ich sehe es, Herr. Ich sehe es. Es gibt ja noch ganz andere Aspekte, und mit dem Gedanken will ich auch aufhören. Du musst wegkommen von dieser richtenden Haltung, falls du eine hast. Ständig alles und jeden beurteilen musst. Oder es auf eine Weise tust, wo du von oben herab blickst auf Leute, sie schnell irgendwo verurteilt hast, kategorisiert hast. Erinnert euch an das Gleichnis von dem Splitter im Auge? Kennt ihr? Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Dann sagt Jesus, aber den Balken in deinem Auge nimmst du gar nicht wahr. Ja, Jesus, bei mir ist das nicht so. Der andere hat das Problem, aber ich nicht. Den Balken nimmst du gar nicht wahr. Siehst du auch hier eine Haltung, zu pflegen, wo Gott an uns arbeiten darf, wo er uns Dinge rausziehen darf, wo er uns konfrontiert. Und glaub mir, wenn du in einem Lebensbereich mal durch, unten durch bist, deine Prozesse durchgemacht hast, du wirst in diesem Bereich barmherziger sein. Du wirst anders mit Leuten umgehen in der Zukunft, die dasselbe erlebt haben. Nur ein Beispiel. Weißt du, was Jesus sagte, wenn du zuerst deinen Balken rausgezogen hast? Er sagt, dann wirst du klar sehen. Dann wirst du klar sehen und dann kannst du deinem Bruder helfen, seinen Splitter loszuwerden. Aber du wirst es in einem völlig anderen Geist tun. Haltungen entscheiden mit, ob wir klar sehen. Und für deine Haltungen bist du verantwortlich. Gott sei Dank haben wir auch hier das Wort Gottes, das sagt, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich sage dir, wie oft habe ich schon erlebt, die Freiheit, die kommt, wenn Gottes Wort eine falsche Haltung in mir aufdeckt. Es kann manchmal Furcht motiviert sein, Angst motiviert sein, dass wir bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Und dann kommt er, spricht hinein, du siehst es. Ich habe eins gelernt, was ich weiß, ist gut, aber es ist nicht wirklich hilfreich im Leben. Lass mich das erklären. Ich habe schon immer gewusst, als Christ, wir sollten uns nicht sorgen. Steht so im Wort. Glaube ich das? Aber natürlich. Würde ich das so predigen? Hundertprozentig. Aber was ist, wenn die Herausforderung kommt? Und plötzlich merkst du, du reagierst auf eine Weise, wie du es eigentlich nicht wolltest. Nehmen wir das Beispiel der Sorge. Plötzlich ist da diese Sorge. Plötzlich ist da diese Unsicherheit. Obwohl du doch glaubst, ein Christ sollte sich nicht sorgen. Und obwohl er doch geschrieben hat, sorget euch um nichts, da bist du und tust es trotzdem. Was tun wir? Ich habe gemerkt, hier reagiert mein Herz, hier weiß ich es ja. Aber mein Herz, da ist noch Furcht, da ist noch Unsicherheit. Da muss eine neue Programmierung drauf. Weil sonst werde ich immer gleich reagieren, obwohl ich im Kopf das glaube. Glaube bedeutet nicht einfach Zustimmung von hier oben. Es bedeutet Herzensveränderung. Und eine stärkste Form der Veränderung ist die, wenn meine Reaktionen sich anfangen zu verändern. Das heißt nicht über Nacht, sind wir ehrlich. Es sind Prozesse, die manchmal ein Leben lang dauern. Es kann auch ganz schnell gehen. Aber wenn das Herz anfängt anders zu reagieren, denkst du, wow, ich habe dieselbe blöde Botschaft bekommen wie vor 10 Jahren, aber ich reagiere jetzt völlig anders. Sie sind da, will er hinein, da möchte er ran. Das ist Veränderung. Das ist der Ort, wo Frucht hervorkommt. Oh, ich liebe es, wenn ich diese Stelle lese, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dass es ein Richter der Gedanken ist. Das bedeutet, jemand muss dein Denken beurteilen. Nein, ich mache das selber, weißt du, ich bin aufrichtig. Hey, du kannst aufrichtig daneben liegen. Du meinst es so gut und du hast so Unrecht. Wie kannst du das behaupten? Ich rede aus Erfahrung. Darum, ich brauche jemanden, der mein Denken beurteilt. Da möchte Gott deine Ruhe stören. Da möchte er hineinkommen. Und dann einfach sagen, stopp, nicht der Weg, nicht dort, schau, da geht es durch. Nein, lass mich auf meine Gedanken weg, die sind so anziehend, ich muss denen einfach nachgehen. Und dann kommt der Hammer des Wortes und zerschlägt diesen Weg und sagt, nein, stopp, hier geht's lang. Dein Wort ist ein Licht, ein Licht, ein Licht auf meinem Weg. Wie viele von euch möchten gestört werden? Ja, in diesem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe. Das Beste, was dir passieren kann, weil diese Wege führen in die Freiheit. Es ist wie schlimm, wenn wir gefangen sind in unseren eigenen Denksystemen. Da brauchst du Intervention von außen. Jemand, der reinschlägt, eine Bresche schlägt. Du siehst, ah, da gibt es ja noch eine Welt außerhalb dieser Mauern. Das ist eine Funktion, die Gottes Wort in deinem Leben hat. Oh, Ehre sei Gott. Siehst du, der Prophet, der sagte, wenn ich deine Worte gefunden habe, habe ich sie gegessen? Praise God. Weißt du, Gott möchte dich aus deinem Loch herausholen. Vielleicht hast du dich so stark damit identifiziert, dass du das Opfer bist, dass du ein Armer bist, eine Arme. Und ja, wir können uns so fühlen. Aber weißt du was, auch darin möchte Gott dich stören. Entschuldigung, hallo, was bist du? Das Opfer. Ja, weißt du, ich bin immer als Letzten ausgewählt worden, damals im Turnen. Und ich habe die Erfahrung, die Erfahrung, die Erfahrung, die Erfahrung. All das bestätigt, ich bin hier der Arme, ich bin das Opfer. Mir ist Unrecht geschehen. Mag sein, aber es ist etwas Neues, das begonnen hat. Etwas Neues, das angefangen hat. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Mit diesem Neuen bekommst du, hast du eine neue Identität bekommen. Gott sagt nicht mehr, komm, kommt mal an, all ihr Opfer. Nein! Sein Wort war, meine Tochter, mein Sohn. Oh, glory. Vielleicht hast du dich so daran gewöhnt, Opfer zu sein, und du hast da das ganze Mitgefühl und die Streicheleinheiten. Aber das wird dich am Ende auch nicht weiterbringen. Ist schon schön. Aber wirkliche Freiheit findest du da nicht. Ja, Zeit fürs Abendmahl. Wir wollen diesen Jesus feiern. Weißt du, Paulus sagte, wenn wir das Abendmahl einnehmen, verkündigen wir den Tod des Herrn. Ich habe früher immer darüber nachgedacht, den Tod des Herrn verkündigen, warum nicht die Auferstehung? Es wäre doch viel spektakulärer. Sterben kann jeden, oder? Aber Auferstehen, das ist doch... warum der Tod? Weil mit dem Tod das Testament wirksam wird. Weil mit dem Tod das Testament in Kraft tritt. Darum hat er gesagt, verkündigt den Tod des Herrn, wenn ihr das Abendmahl nehmt. Es ist eigentlich eine Testamenteröffnungsfeier. Wo sie schon vor 2000 Jahren geschehen ist, wir feiern, was wir geerbt haben. Wir feiern den Sieg, den er für dich errungen hat. Wir feiern die Gerechtigkeit, die er für dich erwirkt hat. Wir feiern, dass er den Teufel, dass er Sünde überwunden hat. Ich ruhe aus in seinem Sieg. Wir sagen, hey, durch den Tod wird das Testament wirksam. Und darum, wenn ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt den Tod des Herrn. Ich habe geerbt. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Herr, wir ehren dich und preisen deinen Namen. Du bist gut, Herr. Deine Güte währt ewiglich. Danke, Vater, dass jeder Geist der Bedrückung, jede Opfermentalität, Herr, entlarvt und gebrochen wird. Rufe, Herr, rufe die Herzen zu dir hin. Führe uns in diese Wahrheit, die uns freisetzt. Und wir danken dir. Vater, wir sind ein Volk, das dir nachfolgen will, das dich liebt, das willig ist, geformt zu werden, das willig ist, korrigiert zu werden. Vater, das willig ist, geformt zu werden und gebraucht zu werden für deinen Zweck. Danke, 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 danke. Halleluja. Halleluja. Glory. Können wir mal den Tisch bringen, ihr lieben Ordner? Wow. Stell dir mal vor, wenn dir das eine Realität wird. Wenn du im Natürlichen erbst und du gehst an diese Versammlung, diese Sitzung, wo das Testament eröffnet wird, denkst du, oh, da liegt vielleicht ganz viel drin. Ich sage dir, hier liegt noch wesentlich mehr drin. Halleluja. Danke, Herr Jesus.